HRM Spektrum. Eine Sendung von Radio Maria Österreich.
Einzigartigkeit vermag nur dann wertvoll zu sein, wenn sie nicht Einzigartigkeit für sich ist, sondern Einzigartigkeit für die menschliche Gemeinschaft. Mit diesem Satz von Viktor Frankl einen schönen guten Abend auf Radio Maria Österreich zur Sendeschiene RM Spektrum. Hier ist für Sie Gudrun Trausmuth. Viktor Emil Frankl ist am 26. März 1905 geboren und am 2. September 1997 in Wien gestorben. Viktor Frankl war Neurologe und Psychiater und begründete die Logotherapie und Existenzanalyse. Eines seiner bekanntesten Werke ist das im Jahr 1946 erschienene Buch »Trotzdem Ja zum Leben sagen«, ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager, in dem Frankl seine Erlebnisse und Erfahrungen in mehreren Konzentrationslagern, darunter in Auschwitz, schildert. Aus Anlass seines Todestages am 2. September ist heute die bekannteste Frankl-Schülerin, die Logotherapeutin Professor Dr. Elisabeth Lukas, auf der Sendeschiene RM Spektrum zu Gast. Sie spricht zum Thema Friede bei Viktor Frankl.
Ja, ich begrüße alle Hörerinnen und Hörer sehr herzlich und ich freue mich, dass Sie heute zuhören. Der Anlass des heutigen Gesprächs ist der 25. Todestag von Viktor Emil Frankl. Frankl war einer der großen Söhne Österreichs, ist sicher allen ein Begriff und ist bekannt. Er war Psychiater, Neurologe, Philosoph, ein großartiger Psychotherapeut auch und er hat von 1905 bis 1997 gelebt. Ich verbinde mit seinem Todestag die Erinnerung an einen großartigen Menschen. Ich habe ihn persönlich gut gekannt und ich war immer beeindruckt von ihm bei jedem Gespräch, das ich mit ihm führen durfte, beeindruckt nicht nur von seiner Wissenschaftlichkeit, sondern auch von seiner Menschlichkeit. Er war ein Mensch, der allen Menschen sehr zugewandt war, wirklich in einer Art liebevollen Art zugewandt war und hat sich besonders um den leidenden Menschen angenommen, weil er selbst sehr viel Leid in seinem Leben erlebt hat. Und seine Lehre, die wirklich hervorragend war, also ich weiß gar nicht, was ich für eine Psychotherapeutin geworden wäre, wenn ich ihm nicht begegnet wäre. Also ich habe sehr, sehr von dieser Begegnung profitiert. Und diese Lehre war eben eine sehr menschenwürdige Lehre. Und das Besondere an ihr ist, dass sie heute nach wie vor gültig ist, wie vor einem halben Jahrhundert, möchte ich sagen. Sie ist sogar aktueller denn je. Denn immer mehr Menschen machen sich heutzutage große Sorgen, auch über die Zukunft, ihre Zukunft, die Zukunft ihrer Kinder, sogar die Zukunft der Menschheit. Und diese Sorgen hat Frankl sehr wohl verstanden. Er ist ja Überlebender des Holocaust im Zweiten Weltkrieg, wo auch die Menschen sehr aufgewühlt waren und sehr einer unsicheren Zukunft entgegengeblickt haben. Professor Frankl hat schon in den 30er Jahren eine Zeit miterlebt, also in den 1930er Jahren, eine Zeit, in der große Wirtschaftskrisen waren, in der große Armut und Hungersnot herrschte und eine politisch instabile Lage war und die Menschen einer sehr ungewissen Zukunft entgegenblicken mussten. Das ist natürlich nicht viel anders als heute. Es geht uns zwar heute immer noch besser als den Menschen damals, aber dennoch treibt es auch die heutigen Menschen sehr um. Sie wissen nicht, wie es weitergehen wird. Es sind große Klimakatastrophen zu erwarten. Es sind kriegerische Auseinandersetzungen. Man weiß nicht, ob es nicht zu irgendeiner nuklearen Katastrophe kommen könnte. Viele Menschen sind auf der Flucht und es kriselt überall auf der Welt und von daher ist eine fast ähnliche Situation. Nun, Frankl war nicht Optimist in dem Sinn, aber er hat gesagt, wir dürfen auch nicht einfach nur dem Pessimismus verfallen und einfach nur den Kopf hängen lassen. Wir müssen uns auf das besinnen, was in unserer Hand ist, was wir ändern können. Und jeder kann auch irgendwo an irgendeiner Stelle ein bisschen was ändern, und zwar ändern im Guten. Und auch wenn genug Menschen da sind, die sich bemühen, in dem kleinen Umkreis, in dem sie eben einen Einfluss haben, da irgendetwas zu verbessern, irgendetwas zu helfen, andere und zu unterstützen oder in irgendeiner Form etwas Gutes zu bewirken. Wenn es genug Menschen gibt, dann kann es auch eine Bewegung geben, die wieder ins Positive läuft und kann zumindest eine Linderung der Umstände erreicht werden, und das wäre schon viel. Er hat also sehr zur Selbstverantwortung aufgerufen, dazu nicht den Kopf hängen zu lassen, sondern den Mut zu haben, das, was man eben nicht ändern kann, zunächst mal zu akzeptieren und danach Ausschau zu halten, was man ändern kann, und sich da mit aller Kraft einzusetzen und zu engagieren.
Sie haben eingeschaltet auf Radio Maria Österreich, der Sendeschiene RM Spektrum. Heute zu Gast die Logotherapeutin Prof. Dr. Elisabeth Lukas. Aus Anlass seines Todestages spricht sie über Friede bei Viktor Frankl. Hören Sie nun einen Friedensappell, den Viktor Frankl formuliert hat, und im Folgenden den Kommentar von Elisabeth Lukas dazu. Das Internationale Büro der Intellektuellen für den Frieden, der Weltbund demokratischer Frauen und die unterzeichneten Persönlichkeiten sind durch die immer stärker werdende Bedrohung des Friedens beunruhigt. In verschiedenen Ländern sehen Presse, Rundfunk und Männer der Politik offen Feindschaft und Hass gegen andere Länder und machen Propaganda für einen neuen Krieg. Statt Armeen und Rüstungen abzubauen, wie man es nach dem Ende des Weltkrieges hätte erwarten müssen, beschreitet man den Weg der Aufrüstung. Man schafft militärische Blocks, die eine Bedrohung des friedlichen Zusammenlebens der Völker darstellen. An verschiedenen Punkten der Welt brennen wieder Kriegsherde, entfacht und erhalten durch Intervention fremder Länder und durch direktes Eingreifen ihrer bewaffneten Kräfte. Aber die Völker wollen keinen Krieg. Sie wollen keine neue Schlechterei, keine neuen Ruinen und Verwüstungen. Und die Pflicht aller ehrlichen Menschen der Kunst, der Wissenschaft, der Literatur, die Pflicht aller demokratischen Organisationen ist es, sich mit Entschiedenheit und mit leidenschaftlichem Willen zur Einheit der Verteidigung des Friedens der Völker zu widmen. Deshalb wenden wir uns an alle demokratischen Organisationen, deren natürliche Aufgabe die Verteidigung des Friedens ist, und an alle fortschrittlichen Menschen aller Länder, an die Gewerkschaften, Frauenbewegung, an die Jugend und ihre internationalen Organisationen, an die Bauern, an die Genossenschaften, an religiöse und kulturelle Organisationen, an die Wissenschaftler, Schriftsteller, an die Journalisten, Künstler, demokratischen Politiker, an alle, die für den Frieden sind. Und wir rufen sie auf und bitten sie, sich zu sammeln, um im April dieses Jahres einen Weltkongress der Kämpfer für den Frieden einzuberufen, deren Zweck es sein wird, alle Kräfte der Völker, der Länder zur Verteidigung des Friedens zu vereinigen. Wir hoffen mit größter Gewissheit, dass überall in der Welt die Kämpfer für den Frieden sich erheben werden.
Ja, das ist ein Text, man kann einmal raten, aus welchem Jahr. Denn er klingt so, als wäre er von heute. Aber es ist ein Text von 1949, den Frankl geschrieben hat, damals, als er gebeten worden ist, für einen internationalen Friedenskongress einen Kommentar abzugeben. Er ruft dabei alle Menschen auf, vor allem auch, was interessant ist, auch die Frauen, auch die Jugend auf. Alle, also nicht nur die Wissenschaftler und die berühmten Leute, sondern auch einfache Leute wie Arbeiter, Bauer, Angestellte und so weiter, ruft er auf, sich einzusetzen, zu engagieren für den Frieden und gegen eine Aufheizung des zwischenmenschlichen Klimas, das wieder in irgendwelchen Kriegshandlungen eskalieren könnte. Ich finde das so berührend, diesen Text, weil er so hineinpasst in die heutige Zeit, wo sie eben wieder Blöcke sich zusammentun und wo wieder Krisenherde sich zusammenbrauen und es brennt an allen Ecken und Enden der Welt. Dieses Engagement für den Frieden, ich glaube, das brauchen wir heute und wir brauchen es besonders schon in der Keimzelle der Familie. Deswegen hat Frankl auch die Frauen und die Jugend erwähnt, was damals überhaupt nicht selbstverständlich war. Denn damals hat man sich meistens an die Politiker und an die Firmenbosse und so weiter gewandt. Aber nein, er wollte das auch in den Familien, dass schon da die jungen, heranwachsenden Kinder lernen, wie man Konflikte löst, und zwar löst auf eine Weise, ohne dass man Gewalt anwendet, sondern auf friedliche Art löst und indem man zuhört, indem man versucht, Verständnis zu haben, indem man sich zu Toleranz und Akzeptanz aufschwingt, indem man Kompromisse schließt und auch, wenn es denn sein muss, einander vergibt, statt einander anzuklagen. Es gibt eine moderne Studie aus Amerika, dass die häufigste Todesursache bei den jungen Menschen der Gebrauch von Schusswaffen ist. Das ist ja kaum zu fassen in einem Land, das so relativ reich noch ist, wo noch so relativ gute Bildungschancen sind, das so fortschrittlich, als fortschrittlich gilt oder sich selbst versteht als fortschrittlich, dass da die jungen Menschen sich gegenseitig umbringen und daran sterben. Nicht? Häufiger noch als an Verkehrsdelikten. Auch das ist an die zweite Stelle gerutscht. Auch das ist tragisch, dass junge Menschen mit überholter Geschwindigkeit dahin rasen und sich und dadurch verunglücken. An dritter Stelle stehen dann die Drogentoten. Und auch das ist völlig unnötiges Leid. Alles unnötiges Leid. Und dabei mangelt es an unabwendbarem Leid wahrlich nicht, denn das gibt's auch in der Welt. Es gibt nicht nur das selbstgestrickte Leid, das selbstgemachte Leid, es gibt auch einfach Leidenssituationen, wo Menschen an Krebs erkranken, wo Erdbeben Menschen begraben unter Trümmern und weiß der Himmel, was alles möglich ist, was einem Menschen widerfahren kann. Aber dieses unnötige Leid, das greift einem wirklich in die Seele, weil es doch zu verhindern wäre. Und ich glaube, es ist dieser Appell von Frankl ist ein starker Appell für heute, dass wir den jungen Menschen schon sagen, verhindert doch Leid, wo ihr könnt. Dass wer weiß, was noch an Leid, das man nicht verhindern kann, auf uns zukommen mag. Aber das, was ihr in eurer Hand habt, bitte, da seid doch großherzig, seid tolerant, seid friedlich und bewahrt Leben. Leben ist kostbar. Nicht nur menschliches Leben, auch das ganze Leben in der Natur ist kostbar und gefährdet es nicht und löscht es nicht aus. Professor Frankl ist auch einmal gefragt worden, was er als Psychiater dazu sagen könnte, warum Menschen nichts lernen aus diesen vielen Eskalationen der Vergangenheit, wo immer wieder Kriege waren, immer wieder Destruktionen und Aggressionen die Menschheit erschüttert haben. Warum man nicht schließlich und endlich, also salopp gesagt, gescheiter wird und vernünftiger wird und sich besser kontrollieren kann und diese aggressiven Impulse in einen besser bändigen kann. Nun, er hat als Psychiater darauf hingewiesen, dass es neurotische Strukturen gibt, die einen Menschen verführen können, und vor allem Ängste zum Beispiel sind solche neurotische Impulse, die den Menschen zu sehr sinnwidrigen Handlungen verführen können. Wenn jemand Angst hat, der andere könnte einem was antun und könnte einem dies und jenes wegnehmen und was einem der andere alles Furchtbares in den Weg legen könnte und so weiter, aus lauter Angst wird er schon böse und greift den anderen vorzeitig an, um abzuwenden, dass er vom anderen angegriffen wird. Und oft sind das aber Missverständnisse, dass man die Handlungen des anderen falsch deutet und der andere eigentlich gar nicht so viel Böses im Sinn hat, wie man geglaubt hat. Aber indem man ihn jetzt schon vorzeitig angreift, das heißt, der Angriff ist die beste Art von Verteidigung und so weiter. Also indem man sich frühzeitig verteidigt, wo man sich gar nicht verteidigen müsste, wird der andere natürlich auch böse und schlägt wieder zurück und so kann sich etwas aufschaukeln, ein Konflikt aufschaukeln, der eigentlich im Anfangsstadium noch vermeidbar wäre. Also die Angst ist kein guter Ratgeber. Man sollte vielleicht dem anderen ein bisschen mehr Vertrauen entgegenbringen. Ich weiß schon, dass man mit Vertrauen auch auf die Nase fallen kann, aber manchmal ist es doch noch besser, sich das eine oder andere Mal enttäuschen zu lassen, statt ständig mit Misstrauen durchs Leben zu gehen und jeden, der einem begegnet, irgendwelche falschen oder negativen Intentionen zu unterstellen. Also in Misstrauen lebt man nicht gut und den anderen begegnet man auch nicht in freundlicher Weise. Ein zweiten Aspekt, den Frankl erwähnt hat, warum es immer wieder zu Eskalationen kommt in der Menschheit, ist, das kommt mir aus dem psychotischen Formenkreis, ist so eine Tendenz zur Paranoia, dass man den anderen dauernd beobachtet und ob er einen nicht irgendwas in den Weg legen will, ob er einem nicht was antun will. Also diese Beobachtung des anderen, man glaubt, er verfolgt einen irgendwie, man traut ihm also einfach nichts Gutes zu und diese Überbeobachtung des anderen bewirkt, dass man oft Kleinigkeiten, die der andere aus irgendeiner Nachlässigkeit heraus oder was begeht, dass man die überbewertet und dann schon wieder irgendeine Attacke beim anderen sieht und da eben wieder dagegen handelt mit irgendwelchen Strafsanktionen und so weiter oder mit sich auf irgendeine seltsame Weise schützen will vor dem anderen, indem man sich abkapselt, den anderen abweist und zurückweist, in jeder Hinsicht schlecht behandelt. Also man muss aufpassen, es gibt so Impulse im Menschen, die uns auf falsche Bahnen lenken, möchte ich sagen. Also zum Beispiel diese Beobachtung abzuziehen und mehr zu schauen, was kann ich bewirken, was soll von mir ausgehen, und weniger zu schauen, was vom anderen ausgeht, kann da eine Hilfe sein. Es ist überhaupt ein guter Rat, manchmal sich selbst zu überprüfen, so als stünde man plötzlich neben sich und schaue auf sich zurück. Frankl sprach von Selbstdistanzierungsfähigkeit. Also man distanziert sich eine Spur von sich selbst und schaut auf sich selbst zurück und überprüft, ob einem das, was man da sieht, gefällt. Man könnte auch in einem anderen Gleichnis sagen, man schaut sich in den Spiegel und überlegt, gefällt mir das, was ich da im Spiegel sehe? Gefällt mir diese Person? Was strahlt aus von dieser Person? Und wenn diese Person nur mit voller Misstrauen und Hass und Ärger und so weiter einem entgegenblickt im Spiegel, dann wird man sagen, oh, diese Person gefällt mir nicht. Ich möchte lieber eine andere Person sein. Und wie kann ich denn zu einer anderen Person werden? Und vielleicht gibt es dann eine Möglichkeit, dass man doch das eine oder andere bei sich selbst korrigiert. Es ist gar nicht so leicht, etwas bei sich selbst zu ändern. Es gibt Störungen, bei denen man eine Art Vorleistung bringen muss. Eine Art Vorleistung in dem Sinn, dass man sein Verhalten schon einmal korrigiert, obwohl man als Person noch nicht wirklich hinter diesem Verhalten steht. Ich möchte es mal an einem Beispiel erläutern. Nehmen wir an, jemand ist alkoholkrank. Wie kann er aus seiner Sucht herauskommen? Nun, man kann ihm die eine oder andere Hilfe anbieten, aber letztlich wird es nur auf die Weise gehen, dass er eben einen Verzicht leistet auf Alkohol. Und das heißt, er muss einen Tag zumindest einmal ohne Alkohol über die Runden kommen. Und diesen Tag lebt er schon so, als wäre er frei von seiner Sucht. Er ist es natürlich noch überhaupt nicht. Er ist vollkommen abhängig noch. Aber diesen einen Tag lebt er schon, als wäre er frei. Und vielleicht schafft er den nächsten Tag auch. Und vielleicht schafft er eine Woche oder vielleicht einmal sogar ein Jahr. Und je länger er das schafft, zu verzichten auf den Alkohol, desto mehr lebt er sich in diese Freiheit hinein, die er ursprünglich noch gar nicht hatte, die er aber jetzt allmählich gewinnt, sich zurückgewinnt. Und ähnlich ist es mit einem Angstkranken zum Beispiel, der unnötige, irrationale Ängste hat vor allen lächerlichen Kleinigkeiten, der zum Beispiel nicht in den Wald geht, weil er fürchtet, von Ameisen oder Spinnen oder weiß ich was, Insekten gebissen zu werden und so weiter. Und auch da, wie kommt er aus dieser übermäßigen Angst heraus? Doch nur indem er es einmal wagt und sich der angstbesetzten Situation ausstellt, aussetzt und eben in den Wald geht und sich sagt, na gut, von mir aus sollen alle Insekten, die da krabbeln, sollen sie sich alle an meinen Beinen hochkrabbeln und sollen sich alle bedienen und sollen sie Mittagessen halten da von mir aus, aber ich lasse mich von meiner Angst nicht mehr aus dem Wald verjagen. Und indem er da hineingeht, mit den ersten Schritten, lebt er schon so, als wäre er nicht angstkrank. Er ist es zwar immer noch, er zittert und schlottert ihm die Knie und alles, aber er lebt schon und je öfter er das macht, desto freier wird er von seinen Ängsten, die ihn plagen. Und so, es gibt so ein Sprichwort, das heißt, wirf dein Herz über ein Hindernis und spring hinterher. Und so ist es auch ein bisschen mit dem Vertrauen zu anderen Menschen. Man muss einen Vertrauensvorschuss leisten, indem man sich schon mal verhält, als wären die anderen unsere Freunde. Ja, als wären sie nicht böse, als würden sie uns nichts Böses antun wollen, sondern wären wir gute Kameraden, als stünden wir gleich Schulter an Schulter nebeneinander auf dieser Welt. Nicht? Sie sind eben unsere Nächsten und betrachten wir sie als unsere Freunde und verhalten wir uns so. Und wenn wir uns so verhalten und öfter verhalten, merken wir, auch die anderen sind ja eigentlich gar nicht so unfreundlich. Die sind ja eigentlich wirklich wie Freunde, manche, nicht alle vielleicht, aber viele doch, und auf viele kann man sich verlassen und vielen kann man trauen, und dann schwindet dieses schreckliche Misstrauen und diese fürchterliche Angst vor den anderen, schwindet auch etwas und man gewinnt an Zuversicht und Vertrauen. Ich habe das öfters bei Patientinnen erlebt, die zum Beispiel eine schlechte Erfahrung mit einem Mann gemacht haben und dann wieder einen potenziellen Partner kennengelernt haben, aber dem eben voller Misstrauen begegnet sind und gesagt haben, ich kann mich dem Mann nicht öffnen, ich fürchte immer, dass er mir was antun wird und so weiter. Und wo ich gesagt habe, ja, aber dieser neue Mann, den Sie kennengelernt haben, der verdient gar nicht Ihr Misstrauen, der hat Ihnen ja nichts angetan, der ist ja ganz unschuldig an dem, was Ihnen ein früherer Mann angetan hat, der dem tun sie eigentlich Unrecht, wenn sie ihm gleich mit Misstrauen begegnen. Und sich tun sie auch Unrecht, wenn sie allen Männern in Zukunft nur mit Misstrauen begegnen. Denn sie wollen ja auch einmal eine schöne Liebesbeziehung erleben. Also wagen sie es. Auch da werfen sie ihr Herz voraus. Und oft hat sich dann gezeigt, wenn so Frauen dem neuen Partner gegenüber offener waren und aufgeschlossener waren, es gewagt haben, ihm auch ein bisschen Vertrauen zu schenken, dass es dann zu einer guten Beziehung kam. Die Menschen sind nicht so böse, wie man sie wirklich für böse hält. Sie tun zwar viel Böses, oft eben aus Angst. Oft aus Angst und oft aus Verzweiflung. Aber wenn man ihnen Gutes zutraut, dann wachsen sie ein bisschen in dieses Zutrauen hinein.
Sie hören Radio Maria Österreich. Auf der Sendeschiene RM Spektrum ist heute die Logotherapeutin Professor Dr. Elisabeth Lukas zu Gast. Sie spricht über Friede bei Viktor Frankl.
Ja, Frankl hat einen sehr eindringlichen Appell an, ich möchte sagen, fast an die Menschheit gerichtet. Er sagte, man hat Jahrtausende gebraucht, um zum Ein-Gott-Glauben vorzustoßen. Aber man hat nicht noch einmal Jahrtausende Zeit, um zum Glauben an die eine Menschheit vorzustoßen. Also er nannte es Monanthropismus, also ein Wort, das dem Monotheismus gegenübergestellt wurde. Er sagte, wir müssen bald erkennen, dass wir eigentlich eine Menschheit sind, dass wir verbunden sind durch die Geistbegabung, die uns geschenkt worden ist. Also wir sind geistige Wesen, nicht nur körperlich und psychisch, sondern auch geistige Wesen. Und das heißt Wesen, die irgendwo ein Stück freigelassen sind, die aber auch in der Freiheit Verantwortung tragen, die einen schöpferischen Funken in sich tragen, nicht? Die Welt gestalten können und auch dafür Verantwortung haben. Und das ist eine gemeinsame Verantwortung, die uns alle verbindet miteinander. Und also in diesem Begreifen, dass wir eine Menschheit sind, egal welche Unterschiede es geben mag, von der Hautfarbe her oder von der Nationalität her oder von der Sprache her oder von der Kultur her. Natürlich gibt es da viele Unterschiede, aber eines eint uns alle. Wir sind eben Menschen und als Menschen sind wir Schwestern und Brüder und müssen das einmal verstehen, dass eine Einheit da ist, die sich nicht auseinanderdividieren lässt und dass wir auch gemeinsam für diese Welt, in der wir leben, eben die Verantwortung tragen, dass wir sie so gut wie möglich gestalten. Natürlich, die Menschheit, sie wird nicht ewig existieren. Wir sind vergängliche Geschöpfe, individuell wie kollektiv. Also sagen wir mal so, diese reine Fortsetzung und Fortpflanzung der Menschheit ist an für sich kein Hoffnungsträger. Denn die Hoffnung, die wir haben, die gemeinsame Hoffnung, diese einen Menschheit richtet sich eigentlich nicht darauf, ewig zu leben, sondern sie richtet sich darauf, dass wir noch innerlich wachsen können, dass wir qualitativ zulegen, dass wir eben lernen, aus den Trieben und Instinkten der Tiere noch mehr herauszuwachsen, hineinzuwachsen in eine kulturell und sozial und ethisch höhere Entwicklungsstufe hinein. Das ist eigentlich die Hoffnung. Das ist ja auch im Individualleben, die Hoffnung haben wir ja auch nicht dafür, dass wir auf ein ewiges irdisches Leben, sondern die Hoffnung im Individualleben ist es ja auch, dass wir in der Lebensspanne, die wir noch vor uns haben, und ob das jetzt 30 Jahre sind oder 3 Jahre oder 3 Tage sind, dass wir in dieser Lebensspanne noch irgendetwas Sinnvolles bewirken können. Und sei es nur ein gutes Vorbild abzugeben oder ein liebes Wort zu jemand zu sagen, einen Gruß an jemand zu richten, jemand noch um Verzeihung zu bitten oder jemand noch zu umarmen, was immer es sein mag. Irgendetwas Sinnvolles in dieser Spanne, die uns geblieben ist und bleibt, dass wir in dieser Spanne noch etwas Sinnvolles bewirken können. Und das wäre auch für die Menschheit ein wunderbares gemeinsames Ziel, dass sie sagt, wir wollen noch ein Stück weiter wachsen, höher wachsen, dem Himmel zuwachsen, wenn man es so ausdrücken will. Also wir wollen aus den niedrigen Gefilden, wo wir uns nur um Lebenskampf gegangen ist, wo wir uns gegenseitig die Köpfe eingeschlagen haben um irgendein Stück Territorium, um irgendein Stück Nahrung, um irgendein Stück Luxus oder sonst irgendwas. Da wollen wir uns noch erheben und uns würdig zeigen des Geistes, der uns biblisch gesagt eingehaucht worden ist.
Sie haben eingeschaltet auf Radio Maria Österreich. Auf der Sendeschiene RM Spektrum ist heute die Logotherapeutin Professor Dr. Elisabeth Lukas zu Gast, die zum Thema spricht Friede bei Viktor Frankl. Sie hören nun einen Text von Viktor Frankl zu seiner Grunderfahrung, die er aus den Konzentrationslagern mitgenommen hat. Menschlichkeit aber fängt dort an, wo die Unterschiede zwischen Mensch und Mensch und zwischen den Gruppen aufhören. Hören Sie, was Viktor Frankl daraus ableitet und welche Schlussfolgerungen seine Meisterschülerin Elisabeth Lukas daraus zieht. Fragen wir uns nach der Grunderfahrung, die uns in den Konzentrationslagern wurde, in diesem Dasein am Abgrund, dann lässt sich aus all dem von uns Erlebten als dessen Quintessenz herausstellen, entscheidend ist der Mensch. Im Konzentrationslager wurde der Mensch eingeschmolzen auf das Wesentliche an ihm. Und das Wesentliche an ihm ist das Menschliche an ihm. Im Konzentrationslager, wo alles Unwesentliche auf das Wesentliche von den Menschen wegschmolz, geschah ihnen aber auch noch ein zweites. Die Menschen wurden zusammengeschweißt. So wurden aus Genossen des Leidens unter der Unmenschlichkeit Genossen des Kampfes für die Menschlichkeit. Wenn es nun für die Gnade des Überlebens einen Dank gibt, wenn es für das Weiterleben einen Sinn gibt, dann ist er die Fortführung des Kampfes um die Menschlichkeit. Menschlichkeit aber fängt dort an, wo die Unterschiede zwischen Mensch und Mensch und zwischen den Gruppen aufhören. Von uns kann niemand mehr verlangen, dass wir unterscheiden zwischen Christen und Juden, zwischen Österreichern und Preußen, zwischen Mitgliedern der einen oder anderen Partei, nicht einmal zwischen Mitgliedern, Anwärtern, Mitläufern. Wer jedoch wäre berufener, dies zu verkünden, das Gemeinsame zu finden und das Trennende zu überwinden als wir? Sollten wir es nicht können, wir, die wir es zu leisten vermochten, inmitten der Hölle? Dort mussten wir es erlernen, und dort haben wir es gelernt. Jetzt müssen wir es lehren, den anderen verstehen, wo immer er stehen mag. Denn wir brauchen Verständnis füreinander, und wir brauchen Verständigung füreinander. Wen darf es da wundern, wenn wir erklären, für uns kann es nur eine Politik geben, und das ist die Politik, die Hände reicht. Möge ja keiner glauben, eine Politik, die Hände reicht, vergibt sich etwas, umgekehrt. eine Politik, die nur ihr Programm und ihre Taktik kennt. Sie begibt sich des letzten Sinnes und des Endzwecks ihres Wollens. Wir wollen bekennen, was wir erkannt haben. Und was wir erkannt haben, das ist der Mensch. Wir haben den Menschen erkannt als das, was er ist. Als das Wesen, das jederzeit in der Entscheidung steht. Ihn als solchen Menschen entdecken, heißt aber immer auch schon, ihn zu sich zu erwecken. Wir haben den Menschen kennengelernt, wie vielleicht bisher noch keine Generation. Das Bild vom Menschen, das wir nunmehr haben, ist uns Warnung und Mahnung und Hoffnung in einem. Welch ein Wesen ist der Mensch? Er ist das Wesen, das die Gaskammern erfunden hat. Aber zugleich ist er auch das Wesen, das in die Gaskammern gegangen ist, mit stolz erhobenem Haupt und mit dem Vaterunser auf den Lippen oder dem Kadesch, dem jüdischen Totengebet, oder der Marseillaise. Wann kommt doch die Zeit und wo bleibt das Volk, das, so wie einst das Judentum der Welt den Monotheismus schenkte, in dessen notwendiger Ergänzung endlich die Menschheit den Monoanthropismus gibt, den Glauben an die eine Menschheit, an eine Menschheit, die nur mehr eine Unterscheidung kennt, die Unterscheidung zwischen Menschen und Unmenschen.
Ja, das ist dieses ganz beeindruckende Zeugnis, das Frankl ablegt über seine Erkenntnisse aus diesen furchtbaren Jahren im KZ, wo er eben betont, dass hier die Unterschiede total gefallen sind zwischen den Häftlingen. Sie waren alle in derselben Situation, sie waren alle jeglicher Privilegien beraubt und auf das nackte Menschsein zurückgeworfen. Aber Menschen waren und blieben sie allemal und als solche eben Entscheidungsträger. Und da hat Frankl das wesentliche Kennzeichen des Menschen herausgearbeitet, indem er sagt, wir in jedem Augenblick unseres Daseins, solange wir bei klarem Bewusstsein sind, entscheiden wir. Und wir entscheiden so oder so, in der einen oder anderen Weise, eben das hier mit dem Gleichnis der Gaskammern, ob wir andere verletzen, quälen, sadistisch irgendwie zu anderen sind oder ob wir stolz auf uns selbst die Würde bewahren und nicht Gleiches mit Gleichem vergelten und positiv reagieren, selbst auf negative Situationen. Es war die Überzeugung Frankls, dass wir nicht vollkommen geprägt werden von den Umständen, denen wir ausgesetzt sind, sondern dass wir allemal, wie auch die Umstände sind, die äußeren Umstände oder auch die inneren Umstände, dass wir allemal noch ein Wörtchen mitreden können, wie wir darauf reagieren. Und dass gleichsam die Reaktion unsere ist, nicht das, was auf uns einstürmt und eindringt, sondern das, wie wir darauf antworten. Er sprach vom Fragecharakter des menschlichen Lebens und vom Antwortcharakter des menschlichen Daseins, dass wir also auf alles, was uns jetzt an Bedingungen und Umständen eben umtreibt, dass wir auf all das eine Antwort geben in der Art und Weise, wie wir darauf reagieren. Und das eigentlich das, was von uns ausgeht, uns prägt und Prägungsgewalt hat über uns. Das ist ein Paradigmawechsel in der Psychotherapie möchte oder in der, wie soll ich sagen, Anthropologie überhaupt, möchte ich sagen, dass wir nicht so sehr geprägt werden, was wir von dem, was wir empfangen, sondern von dem, was von uns ausgeht. Ich möchte ein Beispiel sagen, wenn ich, sagen wir mal, bestohlen werde, dann ist das natürlich sehr unangenehm für mich. Aber ich habe verschiedene Alternativen. Ich kann deswegen vor Wut schnauben, ich kann den Kopf hängen lassen, ich kann gleichgültig die Schultern zucken, ich kann gelassen bleiben, ich kann den die verfolgen. Also ich habe verschiedene Alternativen, darauf zu reagieren. Aber wenn ich selber stehle, dann gibt es keine einzige Alternative zu meiner Diebesidentität. Wenn ich stehle, werde ich zur Diebin. Und das heißt, alles, was von mir ausgeht, wenn ich lehre, bin ich eine Lehrerin. Wenn ich rette, bin ich ein Retter. Wenn ich liebe, bin ich eine liebende Frau. Und wenn ich hasse, bin ich eine gehässige Frau. Wenn ich geliebt werde, tja, ich kann die Liebe mit Füßen treten, ich kann sie wertschätzen, ich kann Verschiedenes. Wenn ich gehasst werde, kann ich auch ganz verschieden darauf reagieren. Aber wenn ich liebe, bin ich eine liebende Frau und wenn ich hasse, bin ich eine gehässige Frau. Und wir sollten uns das tatsächlich öfters überlegen, ob wir das sein wollen, was von uns ausgeht. Nicht? Denn das ist wieder das Gleichnis, man schaut sich in den Spiegel und fragt sich, was bin ich denn im Begriff jetzt zu tun? Was bin ich im Begriff, genau jetzt zu tun? Und das, was ich im Begriff bin zu tun, das wird an meiner Identität mitformen. Frankl hat gesagt, jede Tat ist ihr eigenes Denkmal. Das formt mich mit. Ja? Und will ich das sein? Will ich das wirklich sein? Und wir müssen uns noch eines klar werden. Alles, was wir entscheiden, wir sind eben Entscheidungsträger, alles, was wir entscheiden im Leben, hat Doppelfolgen. Es entscheidet etwas über uns und es entscheidet etwas über unsere Mitwelt oder Umwelt. Also wenn ich eben zu jemand anderen beispielsweise barmherzig bin, dann mache ich mich zu einem barmherzigen Menschen. Das ist schön. Und für die anderen ist es auch schön, wenn ich barmherzig bin für sie. Oder wenn ich einen anderen quäle, dann mache ich mich zu einer Sadistin. Nicht? Das ist nicht so schön. Und die anderen, die ich quäle, noch für die ist es auch nicht schön, gequält zu werden. Das heißt, alles, was von mir ausgeht, hat Doppelfolgen für meine Mitwelt und Umwelt und für mich selbst. Und deswegen sollten wir sehr darauf achten, was von uns ausgeht und weniger fixiert sein und weniger fokussieren, was wir empfangen. Was wir empfangen, kann negativ sein, kann schmerzlich sein. Das mag alles sein, aber es formt uns noch nicht. Aber was von uns ausgeht, das ist unsere Identität. Bei anderen die Fehler klarer zu sehen als in unserem eigenen Leben. Deswegen neigen wir dazu, die anderen zu kritisieren, ihnen Vorwürfe zu machen und so weiter. Kritisieren ist leicht und selber besser machen ist schwer. Das ist verflixt schwer, selber es besser zu machen. Da muss man sich schon sehr bemühen. Man ist wirklich mehr damit beschäftigt, sich über andere zu beschweren und so weiter. Das hat auch ein bisschen einen biologischen Hintergrund, möchte ich sagen. Es ist nämlich so, dass uns das Negative stärker auffällt als das Positive. Das hat biologisch schon seinen Sinn, aber es verführt auch den Menschen ein bisschen. Also sagen wir mal, wenn wir einen Schmerz haben, merken wir das sofort. Auch wenn wir mit etwas anderem beschäftigt sind. Sagen wir, wir beobachten einen Film oder wir lesen ein Buch. In dem Moment, wo wir Zahnschmerzen haben oder Bauchschmerzen haben, merken wir das sofort. Aber wenn wir keine Schmerzen haben, die Abwesenheit von Schmerz bemerken wir nicht. Wenn wir einen Film anschauen oder ein Buch lesen, denkt niemand, ach wie schön, dass ich kein Zahnweh habe, kein Bauchweh habe. Niemand denkt daran. Die Abwesenheit von Schmerz bemerken wir nicht. Ne? Und so ist es auch ähnlich, wenn man im Wald spazieren geht. Nur wenn man irgendwie blutige Fersen hat, merkt man das sofort. Aber wenn die Fersen intakt sind, na, dann denkt kein Mensch an seine Fersen. Dann geht man durch den Wald und freut sich am Gesang der Vögel oder an Sonnenschein, der durch die Zweige glitzert. Und niemand denkt daran, dass die Fersen in Ordnung sind. Und so ist es eben bei den Tieren auch. Eine Katze merkt sofort, wenn sie Hunger hat, aber sie merkt nicht, wenn sie satt ist. Also wie gesagt, das ist ein biologisches Prinzip. Das hat aber Auswirkungen auch auf das Miteinander der Menschen. Denn auch bei den anderen merken wir eher, was sie schlecht machen, als was sie gut machen. Leider Gottes ist das so. Wenn wir wo eingeladen sind und wir bekommen ein Essen vorgesetzt und das Essen schmeckt gut, dann wahrscheinlich sitzen wir, lassen es uns gut schmecken und plaudern mit der Nachbarin oder einem Nachbarn und reden über Gott und die Welt, aber das Essen geht so nebenbei wunderbar dahin. Wenn wir aber eingeladen sind und die Suppe ist versalzen oder das Fleisch ist steinhart, dann merken wir das sofort und dann neigen wir dazu, der Gastgeberin zu sagen, na also das Fleisch hätte ein bisschen länger gekocht gehört oder die Suppe ist schon sehr scharf und so. Das heißt, dann kritisieren wir. Und das heißt, im Endeffekt kriegt jeder Mensch, jeder, im Lauf seines Lebens eigentlich zu wenig Anerkennung, Dank, ja, und zu viel Kritik und Vorwürfe, weil eben sein Fehlverhalten sofort bemerkt wird, da kommt die Kritik und die Vorwürfe, aber das, wo er gut funktioniert, wo er etwas prima leistet, wo alles in Ordnung ist, da merken es die anderen kaum und das heißt, da bleibt die Anerkennung und der Dank aus. Das ist schade, weil das ist ein Ungleichgewicht. Man kann das eigentlich nur dadurch aufheben, dass man ganz bewusst, also nicht instinktiv, sondern ganz bewusst drauf schaut, wo ist denn was Gutes, was ein anderer bewirkt und das doch anerkennt und sich doch bedankt bei den anderen, obwohl man eigentlich gar nicht dazu geneigt ist und dass man ein bisschen Kritik zurückfährt und nicht bei jedem kleinen Ausrutscher der anderen sofort zu schimpfen anfängt. Also man muss es bewusst ausgleichen. Ansonsten neigt man dazu, mehr den anderen Vorwürfe zu geben und sich weniger zu bedanken für das, was in Ordnung ist.
Sie hören Radio Maria Österreich. Auf der Sendeschiene RM Spektrum ist heute die Logotherapeutin Professor Dr. Elisabeth Lukas zu Gast. Sie spricht über Friede bei Viktor Frankl.
Ja, wenn man sich selbst in einer schwierigen Lage sieht, ist man geneigt, dauernd um sich selbst zu kreisen, sich dauernd über die eigenen Schwierigkeiten Gedanken zu machen und daran fast irgendwie kleben zu bleiben. Und dieses Selbstmitleid, was sich da entwickelt und dieses ständig über die eigenen Sorgen zu grübeln und nachzudenken und so, das ist wie ein Strudel, der einen bisschen tiefer und immer noch tiefer hineinzieht ins Unglücklichsein oder ins Unglück selber hineinzieht. Was da Wunder wirken kann in solchen schwierigen Lagen, ist, dass man etwas über den Tellerrand hinausschaut und ganz gezielt auf die Mitwelt hinschaut, auf die Umwelt, auf die Mitwelt hinschaut. Wenn man das macht, wenn man sich gerade wenn es einem nicht so gut geht, wenn man etwas mehr auf die Mitmenschen schaut, dann bemerkt man, dass den Mitmenschen ja auch nicht allen gut geht. Also das ist schon mal tröstlich, dass man merkt, man steht nicht allein da mit seinem Kummer, anderen geht es ja auch nicht so gut. Und außerdem findet man dann auch eher jemanden, mit dem man sprechen kann über die eigenen Schwierigkeiten und der vielleicht ein bisschen Verständnis oder gar einen guten Tipp hat, was auch nicht schlecht ist. Aber dazu kommt noch etwas anderes. Dieses über sich hinausschauen bewirkt, dass man wegschaut von der eigenen Bedürftigkeit und hineinsieht in die Bedürftigkeit der Welt. Und die Frage sich irgendwo auftaucht, stellt, was braucht denn die Mitwelt? Ja? Also das sieht man nur, wenn man von sich wegschaut. Was braucht sie denn? Nicht? Und gerade eine Zeit wie die heutige braucht zum Beispiel nicht Leute, die in Lethargie versinken, die nur Pessimismus verkünden, die nur schwarz sehen und sagen, alles ist schlecht und alles geht den Bach runter und wir haben keine Zukunft mehr und so. Das brauchen wir heute gerade nicht, nicht? Was man heute braucht, das sind Leute, die Mut machen, die sagen, nein, wir versuchen, und wenn es auch nur im Kleinen ist, versuchen doch noch irgendwo etwas zum Guten zu wenden. Also dieses, was brauchen die anderen? Und was vor allem die anderen nicht brauchen, ist, dass man es ihnen noch schwerer macht, als sie es sowieso schon haben. Denn jeder trägt ja seine Lebenslast, nicht? Und wenn man noch mit Jammerei und Klagen und so weiter daherkommt, macht das den anderen noch schwerer. Ich möchte ein nettes Beispiel hier bringen, das ich kürzlich gelesen habe. Da war in Berlin war eine Hitzewelle, was selten ist, weil Berlin nicht so oft so überhitzt ist, aber das in diesem Sommer war es eben. Und diese Hitzewelle war für die Obdachlosen eine extreme Herausforderung, weil sie natürlich selbst im Schatten war es übermäßig heiß und sie wussten gar nicht, wo sie sich irgendwo aufhalten sollen in diesem heißen Klima. Und da haben so viele Menschen das bemerkt. Also das heißt, sie haben über ihren Tellerrand hinausgeschaut, haben das bemerkt und sind mit Wasserflaschen gegangen und haben sie den Obdachlosen gebracht zum Trinken. Und sogar Kirchen haben die Tore aufgemacht und haben Liegestühle vor den Altären aufgestellt, damit sich die Obdachlosen dort hineinlegen konnten, weil in den Kirchen durch die dicken Mauern war es oft schön kühl und angenehm und die Obdachlosen hatten da Zuflucht finden, ganz im christlichen Sinne, würde ich sagen. Und das waren so, wenn es auch nur so kleine Initiativen waren, aber ich fand das bewundernswert. Weil oft wird so gesagt, ach, die Leute schauen nur zu, bei allem Elend zu. Aber es sind nicht alle, die zuschauen. Es sind viele, die nicht zuschauen oder wegschauen, wie man so sagt, sondern die doch auf die Weise, wie sie eben können, etwas unternehmen, um irgendwo in dieser Welt einen Zipfel ein bisschen lebbarer und lichter und fröhlicher zu machen. Und an diese Menschen muss man sich wenden und die muss man sich zum Vorbild nehmen und nicht diejenigen, die nur schwarz sehen und nur klagen und nur jammern und sagen, wow, jetzt haben wir keine Zukunft mehr, jetzt ist schon alles wieder total trist. Es wird immer Phasen geben, die in denen es Menschen besser geht und die werden wieder immer abwechseln mit Phasen, in denen es Schwierigkeiten gibt. Das war schon zur Pestzeit so, das war immer schon so. Und Schwierigkeiten sind eben Herausforderungen. Und ich möchte sagen, für den menschlichen Geist sind Herausforderungen durchaus nahrhaft. Wenn man gar keine Herausforderung hat, wenn es einem allzu gut geht, und eigentlich alles da ist, quasi noch im Überfluss da ist, was man so braucht und man mehr hat, als man braucht, dann geht es den Menschen auch nicht so gut seelisch, seltsamerweise. Obwohl man äußerlich sagen müsste, jetzt leben sie wie im Paradies, aber das Paradies ist einfach nicht von dieser Erde. Und wenn Menschen zu viel Wohlstand haben, versacken sie in einer Art Stagnation und wachsen nicht. Man braucht für ein gesundes, gutes Leben braucht man sinnvolle Aufgaben. Sinnvolle Aufgaben, die zu einem passen, die zu den eigenen Talenten passen, zu den eigenen Fähigkeiten passen und denen man sich auch mit Freude und Engagement widmen kann. Und wenn solche sinnvollen Aufgaben nicht so richtig in Sicht sind, wie sie eben im Wohlstand manchmal ist, dann verdünnt sich dieses Wohlergehen der Menschen und sie sind eigentlich eher frustriert. Aber in der heutigen Lage, das müssen wir doch feststellen, stellen sich sehr, sehr viele sinnvolle Aufgaben. Daran haben wir keinen Mangel und die sinnvollen Aufgaben, die sich heute stellen, sind zwar eine große Herausforderung, aber sie sind auch ein Wachstumsimpuls für die Menschen. Und ich bin überzeugt, dass wenn man das hinter sich hat, dass man jammert, dass es uns nicht mehr so luxuriös geht wie früher, wenn man diese Enttäuschung einmal hinter sich hat, dann werden wieder die Kräfte in den Menschen erstarken und sie werden sich um diese sinnvollen Aufgaben annehmen.
Sie hören Radio Maria Österreich. Auf der Sendeschiene RM Spektrum ist heute die Logotherapeutin Prof. Dr. Elisabeth Lukas zu Gast. Sie spricht über Friede bei Viktor Frankl.
Ja, Frankl hat ja darauf hingewiesen, dass wir eine Menschheit sind. Das heißt, dass wir alle durch die Geistbegabung, die uns geschenkt worden ist, eben ein menschliches Potenzial in uns tragen, das uns einander verwandt macht und einander verbindet. Auf der anderen Seite ist es aber gerade diese Geistigkeit, möchte ich, diese geistige Dimension des Menschen, möchte ich sagen, die uns auch wieder zu Persönlichkeiten macht. Und das heißt, als Persönlichkeit sind wir jetzt jeder wieder einzigartig und einmalig in dieser Welt. Denn jeder hat seine eigenen Fähigkeiten, seine Stärken, seine Schwächen, aber auch sein eigenes Gestaltungspotenzial und gestaltet sich und die Welt auf seine persönliche Art und Weise. Und insofern gleicht ein Mensch nicht dem anderen und jeder ist eben einzigartig da. Und diese Einzigartigkeit hat natürlich den Nachteil, dass wir eben auch Fehler haben. Denn wenn wir alle vollkommene Wesen wären, rein theoretisch, dann wären wir alle wirklich gleich. Frankl hat das einmal verglichen einerseits ein Bild eines Mosaiks und andererseits dem Bild von Pflastersteinen. Er sagte, Pflastersteine, die sind alle irgendwie gleich. Und wenn man sie in einer Linie setzt auf der Straße, naja, ist eigentlich jeder durch einen anderen Pflasterstein austauschbar. Man könnte einen Stein raus nehmen, einen anderen reinlegen und die Straße wäre wieder in Ordnung. Bei einem Mosaikbild ist das anders. Da ist jedes Steinchen eben einzigartig. Es hat eine andere Farbe, eine andere Form. Und wenn ich ein Steinchen rausnehme und irgendein anderes hineinlege, passt das eben nicht. Und so verglich er die Einzigartigkeit des Menschen im Gesamtbild der Menschheit, dass jeder eigentlich wie ein Mosaiksteinchen ist. Jeder hat seine besonderen Gaben, seine besonderen Fähigkeiten. Und wenn es gelingt, dass man so die Lücke, möchte ich sagen, in der Gemeinschaft findet, die Lücke, die man am besten abdecken kann mit seiner Farbe, seiner Form, eben mit seinem Gestaltungspotenzial, dann ist das ein großes Glück, weil dann passt dieses Mosaiksteinchen eben genau hinein in die Lücke. Und das heißt, es ist der Gemeinschaft gedient, es ist dem Gesamtbild gedient, wenn die Steinchen am richtigen Platz sind. Aber es ist auch dem Steinchen, also dem Menschen gedient, weil er weiß, hier passe ich hinein, hier kann ich mein Bestes geben, mein Bestes leisten, hier bin ich am richtigen Platz gelandet. Es wird nicht immer gelingen, so seinen Platz sehr schnell oder gleich zu finden, und ein bisschen Suchbewegungen sind da sicher drin, aber das wäre jedem Menschen zu wünschen, dass er nach einer gewissen Zeit des Suchens seinen richtigen Platz auf dieser Welt findet und den Platz, den er optimal ausfüllen kann. Und mehr ist ihm auch nicht abverlangt. Es ist ihm niemandem ist abverlangt, die ganze Welt zu retten. Die Welt ist, wie sie ist, aber an dem Platz, wo man steht, sein Optimum zu geben, das ist Gnade, wenn das gelingt, und das ist Verdienst, wenn es ein Mensch macht, und das ist eigentlich das Heil, das uns versprochen ist, qua Menschsein versprochen ist.